Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auch vor Insekten macht die Digitalisierung nicht Halt. In den nächsten Jahren wird die Sammlung des Berliner Naturkundemuseums dreidimensional fotografiert. Und es gibt nicht nur in der Wissenschaft Interessenten an diesen 3D-Modellen.
Wir haben Anfragen aus allen möglichen Bereichen, zum Beispiel aus der Computerspielindustrie. Die wollen 3D-Modelle von unseren Insekten haben, um Avatare für Computerspiele zu bauen.
Mehr über die Insekten 4.0 im dritten Beitrag. Vorher stellen wir ein Pilotprojekt zur Reinigung von verseuchtem Ackerboden vor. Und in der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, gehen wir der Frage nach, was aus dem Great Man-Made River-Projekt geworden ist. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Flächenmäßig dürfte es der größte Umweltskandal sein, den Deutschland je erlebt hat. Über 600 Hektar Ackerland sind in Mittelbaden in der Region Rastatt und Baden-Baden mit giftigen Flurverbindungen belastet. Die betroffenen Bauern selbst hatten die Chemikalien vor Jahren unwissentlich ausgebracht in Form eines kontaminierten Bodenverbesserers, der Abfälle aus der Papierindustrie enthielt. In einem ersten Feldversuch wurde nun untersucht, wie man die Böden sanieren könnte. Arndt Reuning hat sich das Projekt angeschaut.
Eine Wiese in der Nähe des Örtchens Hügelsheim, rund 10 Kilometer südwestlich von Rastatt. Es regnet. Schwer hängen die Wolken am trüben Himmel. Anja Wilken stapft über den aufgeweichten Boden hin zu einem blauen Container. Sie entriegelt das Metalltor, schaltet das Licht ein und betritt den fensterlosen Kasten.
Wir stehen in unserem Anlagencontainer, einem 20-Fuß-Schiffscontainer, wo wir unsere Anlagentechnik untergebracht haben und inklusive Schaltschrank und Steuerung eingebaut haben.
Zwei hohe schwarze Tonnen nehmen den größten Platz ein. Ein Geflecht von Rohrleitungen und Ventilen bedeckt einen Teil der Innenwand. Das Team um die Umweltingenieurin von der Kieler Sensatec GmbH hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt.
Wir möchten hier den kontaminierten Oberboden reinigen, der mit PFC belastet ist.
Und PFC, das sind poly- und perfluorierte Substanzen, langlebige und giftige Industriechemikalien, die in Mittelbaden die Äcker verseuchen. Sie stammen wahrscheinlich aus Abfällen der Papierindustrie und waren wohl vor über 10 Jahren mit Kompost vermischt ausgebracht worden. Die Erde einfach abzutragen, kommt rund um Rastatt nicht in Frage, denn dazu ist die belastete Fläche von knapp 800 Hektar schlicht zu groß. Das Projekt Biocon, das Anja Wilken koordiniert, verfolgt daher einen anderen Ansatz. Die beteiligten Forscherinnen und Forscher wollen den Boden von seiner giftigen Fracht befreien, indem sie die Flurverbindungen herausschwemmen. Mit Hilfe eines biologischen Spülmittels, eines Biopolymers.
Wir geben die Biopolymerlösung auf den Boden auf. Die versickern über Gravitation in den Boden, nehmen im Oberboden die PFC mit. Diese werden dann bis zum Grundwasser transportiert. Dann werden sie aus dem Grundwasser gepumpt und in unsere Anlage befördert.
Im Kleinen funktioniert das bereits. Vor dem Container steckt ein Metallrahmen in der Erde. Der wird bis zum oberen Rand mit der milchig-trüben Polymerlösung gefüllt, die allmählich ins Erdreich sickert und dort die PFC mit sich nimmt. Ein Brunnen fördert das belastete Wasser, das anschließend in die schwarzen Tonnen im blauen Container gepumpt wird.
Dann werden in diesen Behältern die Schadstoffe ausgeschäumt, in einen Konzentratbehälter, wo der Schaum zerfällt, und in den Behältern verbleibt gereinigtes Wasser, was wir zur Sicherheit noch einmal über Aktivkohlefilter leiten, aber was dann vom PFCs gereinigt ist.
Optimiert wurde das Biopolymer an der Technischen Universität Berlin in der Arbeitsgruppe von Michael Schwarze. Im Erdreich löst es die Flurverbindungen von den Bodenpartikeln, umschließt die giftigen Substanzen und bettet sie in einer Art Molekülkäfig sicher ein. In dieser Form können die PFC aus dem Boden gewaschen werden. Das Polymer ist biologisch abbaubar, sodass keine Reste davon im Untergrund zurückbleiben. Hergestellt wird es aus Hefe und Pflanzenöl, also aus zwei Zutaten, die sich prinzipiell auch in der heimischen Küche zusammenmischen ließen.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Tatsächlich ist es das doch ein bisschen komplexer, die passende Mischung zu finden. Dafür haben wir sehr weitreichende Laboruntersuchungen durchgeführt. Man verändert das Verhältnis zwischen Hefen und Pflanzenölen und hat dann sehr verschiedene Eigenschaften. Es werden auch noch ein paar Zusatzstoffe dazugegeben, um die Eigenschaften noch zu verbessern, aber leider ist es nicht ganz so trivial.
Draußen vor dem Container im Nieselregen haben nun zwei Mitarbeiter in dunkler Arbeitsmontur damit begonnen, einen schweren Bohrer zusammenzusetzen. Damit entnehmen sie Bodenproben. Die sollen dabei helfen, die Reinigungswirkung des Verfahrens zu beurteilen. Rund 80% der PFC lassen sich mit dem Biopolymer aus dem Boden auswaschen, haben Vorversuche ergeben im Labor der Geologik Wilbers und Oeder GmbH, wo Deborah Reinke arbeitet. Die Hydrogeologin hofft, dass sich solche Werte auch unter realen Bedingungen erzielen lassen. Dass sich das Verfahren auch auf große Flächen übertragen lässt, davon ist sie fest überzeugt.
Im großen Maßstab, wenn man später das als Sanierungsmethode für eine landwirtschaftliche Fläche verwenden würde, würde man auf landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen zurückgreifen. Also so wie der Landwirt auch häufig sein Feld mit Grundwasser bewässert, so könnte er dann Polymerlösung aufbringen mit den Geräten, die er vorrätig hat.
Was eine großflächige Sanierung mit dem Biopolymer kosten wird, lässt sich noch nicht sagen. Nach der Auswertung des Feldversuchs sollte aber eine erste Abschätzung möglich sein.
Spülmittel für kontaminierte Böden. Arndt Reuning über ein Pilotprojekt zur Sanierung von PFC-verseuchten Böden.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Viele Länder Afrikas leiden unter Wassermangel. Dabei besitzt der Kontinent enorme Vorräte an sauberem Trinkwasser. Doch die befinden sich tief unter der Erde. Schon im Jahr 1984 hat Libyen damit angefangen, dieses unterirdische Wasser zu fördern und in riesigen Rohren hunderte Kilometer weit bis in die Städte zu pumpen. Dieses Projekt wurde bekannt als Great Man-Made River. Doch was ist daraus geworden? Claudia Doyle hat nachgefragt.
Hände waschen, Kaffee kochen, duschen. Die Toilette spülen, Wäsche waschen, kochen. Insgesamt 121 Liter Wasser verbraucht der Durchschnittsdeutsche bei diesen und ähnlichen Aktivitäten pro Tag. Denn für uns ist sauberes Wasser aus dem eigenen Wasserhahn Normalität. In vielen Regionen Afrikas hingegen ist das nur Wunschdenken. Große Teile des Kontinents leiden unter Wassermangel. Selbst reiche Länder wie Südafrika mussten bereits den Wassernotstand ausrufen, weil aufgrund von Dürre die Wasserspeicher leer waren. Dabei besitzt selbst Afrika riesige Reserven an sauberem Trinkwasser. Bloß sind die quasi unsichtbar.
Grundwasser ist eine verzwickte Ressource. Es ist im Boden unter unseren Füßen versteckt. Man kann es wirklich überhaupt nicht sehen.
Sagt Alan MacDonald, Leiter der Abteilung Internationales Grundwasser des British Geological Survey. Im Jahr 2012 hat er gemeinsam mit Kollegen berechnet, wie viel Wasser genau sich unter der Sahara und in anderen Regionen Afrikas verbirgt. Es kommt dabei vor allem darauf an, aus welchem Gestein der Boden beschaffen ist.
Das Grundwasser befindet sich in den Poren und Rissen des Gesteins unter unseren Füßen. In Sandstein gibt es viel Platz zwischen den einzelnen Sandkörnern. Etwa 25% dieses Gesteins ist nur Luft, die mit Wasser gefüllt werden kann. Andere Gesteinsarten wie Granit können viel weniger Wasser aufnehmen, nur etwa 1%.
Ihre Berechnungen zeigten, dass Afrika über etwa 600.000 Kubikkilometer Grundwasser verfügt. Das ist etwa 30 Mal so viel Wasser, wie über dem ganzen Kontinent jährlich an Niederschlag fällt, oder der 13.750-fache Inhalt des Bodensees. Beides schwer vorstellbar. Doch die riesigen Wasservorkommen sind ungleich verteilt und teilweise schwer zu erreichen.
Das Grundwasser in Regionen südlich der Sahara befindet sich nicht sehr tief im Boden. Man kann es etwa 20 Meter unter dem Boden finden, in manchen Gegenden vielleicht schon bei 10 Metern. Aber in sehr trockenen Regionen, wie zum Beispiel in der Sahara-Wüste, befindet sich das Grundwasser 50, 100 oder sogar 150 Meter unter dem Boden, also viel, viel tiefer.
Diese tiefliegenden Wasserschichten anzubohren ist sehr teuer. Das verhältnismäßig reiche Libyen hat es trotzdem gewagt. Verständlich, wenn man bedenkt, dass das Land zum Großteil aus Wüste besteht und keinen einzigen Fluss besitzt, der das ganze Jahr lang Wasser führt. Mutas Ali, freier Journalist aus der Hauptstadt Tripolis, erinnert sich noch an diese Situation.
Die Mehrheit der Libyer war es gewohnt, salziges Wasser aus dem Meer zu nutzen. Wenn sie Frischwasser brauchten, mussten sie weite Strecken fahren, es aus Brunnenpumpen in Fässer abfüllen und nach Hause transportieren.
Schon in den 1950er Jahren war man bei Ölbohrungen auf Grundwasser unter der Sahara gestoßen. Im Jahr 1984 legte der damalige Staatschef Muammar Gaddafi schließlich den Grundstein für den Great Man-Made River, also den großen menschengemachten Fluss. Seitdem wurden Pipelines gebaut, die das Wüstenwasser über hunderte Kilometer hinweg in die großen Küstenstädte wie Tripolis und Benghazi transportieren.
Zurzeit werden täglich etwa 200 Millionen Kubikmeter Wasser durch die Pipelines transportiert. Sie werden für den menschlichen Bedarf und die Landwirtschaft genutzt. Fast alle Städte im Norden haben dadurch Zugang zu Frischwasser, mit Ausnahme des Gebiets um die Nafusa-Bergkette im Westen des Landes. Das liegt an dem Sicherheitschaos, was seit einigen Jahren das Land beherrscht.
Im Prinzip hat das Megaprojekt großer menschengemachter Fluss also wesentliche Ziele erreicht. Dennoch, als Blaupause für andere Regionen würde Alan MacDonald das Vorgehen der libyschen Regierung nicht empfehlen.
Dieses Projekt ist der Traum eines jeden Ingenieurs. Aber ich sehe da auch ein paar Probleme. Das Wasser, was sie da anzapfen, ist zwischen 30.000 und 100.000 Jahre alt. Sie bedienen sich also an einer fossilen Ressource, die sich während unserer Lebenszeit nicht erneuern wird. Irgendwann werden die Vorkommen erschöpft sein.
Wann genau, da gehen die Meinungen weit auseinander. Schon in 250 Jahren warnen einige Experten. Frühestens in 650 Jahren, sagen andere. Alan MacDonald sieht die großen Potenziale des afrikanischen Grundwassers sowieso vor allem darin, die ärmsten Menschen in Subsahara-Afrika zu versorgen, ganz ohne erst über weite Strecken transportiert zu werden.
Viele Menschen leben auf kristallinen Gesteinen, die nur sehr wenig Wasser speichern können. Aber wir haben herausgefunden, dass sogar in diesen Gesteinen genug Wasser gespeichert ist, damit es für 3, 4 oder 5 Jahre reicht. Wenn es also für ein paar Jahre eine Dürre gäbe, dann könnten diese Wasservorkommen ausreichen, um eine einfache Handpumpe zu betreiben.
Denn eine Handpumpe braucht nicht besonders viel Wasser, um zu funktionieren. Zudem ist das Grundwasser meist von guter Qualität und frei von Bakterien, die im dunklen Gestein ohne Sonnenlicht nicht überleben können. Ein Problem gibt es aber dennoch. Einfach nur ein Loch zu bohren und eine Pumpe darauf zu setzen, reicht nicht aus.
Man bohrt da also ein Loch und installiert eine Handpumpe. Aber die muss ja auch gewartet werden. Wer macht das? Wie bekommt man dort Ersatzteile? Oder einfach nur das Geld für Ersatzteile? Das ist gerade eine große Herausforderung für die Wasserversorgung in ganz Afrika.
Trinkwasser unterm Wüstensand, tolle Idee. Was wurde daraus? Claudia Doyle über das Great Man-Made River Projekt. Und in 2 Wochen heißt es dann an dieser Stelle in der Reihe tolle Idee: Künstliche Sonne sorgt für Licht im Tal.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Auch vor Insekten macht die Digitalisierung nicht Halt. Das Berliner Museum für Naturkunde will die Insektensammlung dreidimensional fotografieren und digitalisieren. Der 3D-Scanner dafür ist eine Entwicklung der Universität Darmstadt und die weltweit erste Spezialkamera dieser Art. Volkert Wildermuth hat für uns die Insektenscanner besucht.
Unter dem Lino rechts abbiegen und schon ist man in der Digitalisierungsmanufaktur.
Wir stehen vor dem historischen Schränken der Hymenopteren-Sammlung, also Bienen, Wespen, Ameisen. Und aus diesen Schränken werden die genadelten Tiere dann herausgenommen, um in den Digitalisierungsprozess aufgearbeitet zu werden.
Bernhard Schurian, zuständig für die technischen Aspekte der Digitalisierung am Museum für Naturkunde in Berlin, zieht einen alten Holzkasten aus dem Schrank. Unter der Glasscheibe rund 100 Töpferwespen aus Asien, fein säuberlich, eine neben der anderen auf Nadeln aufgespießt. Unter jedem Insekt steckt jeweils noch ein kleiner Stapel Papierzettelchen, Die untersten noch in Sütterlin beschrieben, die oberen schon mit der Schreibmaschine.
Diese Etiketten sind eigentlich für uns fast interessanter, als jedes einzelne Tier abzubilden, weil auf den Etiketten steht, wer es wann wo gesammelt hat. Das heißt, aufgrund der Etiketten können wir dann zurückführen, wo die Tiere vorkommen oder vorgekommen sind in den letzten 200 Jahren.
Bernhard Schurian legt den Holzkasten in den Scanner. Alles wird hell ausgeleuchtet. Motoren fahren ein langes Objektiv in exakt berechneten Schleifen über die Töpferwespen.
Dadurch, dass wir einen ersten Überblick über die gesamte Sammlung zur Verfügung gestellt haben, war es Wissenschaftlern aus Südamerika möglich, zu sagen, dass diese Art in der Form neu beschrieben worden ist, dass wir die weiter untersuchen müssen. Also wir haben von extern Impulse bekommen, um die Qualität der Sammlung nochmal zu verbessern.
Erzählt Frederik Berger, der die Digitalisierung aller 30 Millionen Objekte im Museum für Naturkunde organisiert. Eine Riesenaufgabe, die Riesendatenmengen produzieren wird. Je nach Detailgenauigkeit benötigt der digitale Zwilling eines Objekts mehrere Gigabyte Speicherplatz. Mit einer Pinzette holt Museumsmitarbeiterin Angelika Haufe eine Töpferwespe nach der anderen aus dem Kasten, setzt sie sorgfältig auf eine kleine Bühne und platziert alle zugehörigen Etiketten daneben.
Es wird jetzt alles gut leserlich auseinandergepflückt an Informationen, die man hier hat. Dann gibt es den neuen QR-Code dazu. Dann kommt es aufs Band.
Flott fährt das tote Insekt um die Ecke zu zwei Spiegelreflexkameras. Die stellen automatisch scharf, lösen aus, das digitale Porträt ist fertig. Die Töpferwespe fährt weiter und wird von Angelika Haufe in einen neuen Kasten gepackt, zusammen mit anderen Vertretern ihrer Art. Die Digitalisierung wird auch gleich als Chance zur Neuorganisation der Sammlung genutzt.
Was hat dir am besten gefallen?
Das war eine ganz schwarze, eine ganz dunkle Solitärbiene. Die war auch etwas größer, die hat so schön geschillert.
Für die rund 100.000 Typusexemplare im Museum für Naturkunde, die jeweils eine Art definieren, gibt es eine besondere Bühne, auf der sie glänzen können. Die ist so groß wie eine Grapefruit, die beiden Hälften etwas auseinandergezogen und hell erleuchtet. In der Mitte aufgespießt eine grün schillernde Goldwespe. Ein Motor dreht sie auf der Nadel hin und her, eine Schaukel verändert den Winkel, sodass eine Industriekamera aus 396 Perspektiven jeweils 30 Bilder mit unterschiedlicher Schärfenebene aufzeichnen kann. Ein Datenwust, aus dem ein detailliertes 3D-Modell entsteht. Per Mausklick lässt es sich auf dem Monitor hin und her drehen und aus allen Perspektiven betrachten. Der Star der Online-Galerie ist derzeit ein Prachtkäfer.
Tatsächlich sind die Forscher natürlich die Hauptzielgruppe, aber wir haben Anfragen aus allen möglichen Bereichen, zum Beispiel aus der Computerspielindustrie. Die wollen 3D-Modelle von unseren Insekten haben, um Avatare für Computerspiele zu bauen.
Die Digitalisierung ist für Frederik Berger auch ein Weg, um als Museum für Naturkunde mit der breiten Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Vor einigen Tagen gab es von Besuchern Kommentare, als ein Pseudo-3D-Modell fürs Handy vorgestellt wurde.
Der Vater hat sich das angeguckt und hat gemeint, oh super. Und sein Sohn stand daneben, ja, das reicht mir nicht aus, das will ich auch von hinten sehen. Das ist die nächste Generation, die mit unseren Objekten interagieren möchte. Und deren Erwartungshaltung wird hier vor Ort direkt formuliert und wir können sie in unsere Arbeit übersetzen.
Der Digitalisierung gehört die Zukunft, auch im Berliner Museum für Naturkunde. Aber die Originale, die werden weiter mit aller Sorgfalt behandelt, damit sie auch in 200 Jahren noch für neue Fragestellungen zur Verfügung stehen. Deshalb packt Bernhard Schurian die gescannten Töpferwespen nun mit allen alten Etiketten und dem neuen QR-Code in robuste Metallschränke.
Die sind auch feuerfest und der große Vorteil ist auch, der Museumskäfer hat hier keinen Zugang mehr.
Fertig.
Das digitale Krabbeln. Volkert Wildermuth über die Digitalisierung der Insektensammlung des Berliner Naturkundemuseums. Bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, welche Auswirkungen bestimmte Extremwetterereignisse, die im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten werden, auf die Energiewirtschaft haben könnten. Dazu haben die Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der sie den Einfluss von Dürren oder Stürmen auf die Widerstandsfähigkeit von Energiesystemen und den Energiebedarf schätzen. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Energy schreiben, haben sie ihren Ansatz auf 30 schwedische Städte angewandt und dabei 13 Klimawandelszenarien durchgespielt. Demnach wären dort vor allem erneuerbare Energien von Extremwetterereignissen betroffen. Die Verlässlichkeit des Stromnetzes könnte um bis zu 16% sinken, die Leistung um bis zu 34% schwanken.
Eine neue Methode verrät prähistorische Speisepläne.
Ein Team aus Paläontologen und Chemikern aus Mainz und Leipzig hat eine Methode getestet, die Zinkisotope am Zahnschmelz fossiler Säugetiere analysiert. Das Verhältnis spezieller Zinkisotope gibt demnach Aufschluss über die Nahrungsgrundlage von Säugetieren in prähistorischen Zeiten. Damit können sie die Ernährung von fossilen Menschen und anderen Säugetieren rekonstruieren und zwischen tierischer und pflanzlicher Kost unterscheiden, schreiben die Forscher im Fachblatt PNAS. Bei ersten Tests an über 38.000 Jahre alten Fossilien aus Laos lieferte die Methode demnach solide Ergebnisse, obschon die Fundsituation im feuchtwarmen Milieu suboptimal war. Möglicherweise lassen sich damit auch Speisepläne von Säugetieren rekonstruieren, die vor mehr als 100.000 Jahren gelebt haben.
SpaceX muss einen Rückschlag hinnehmen.
Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat gestern erfolgreich 60 Satelliten ins Weltall gebracht, die Rückkehr der wiederverwendbaren Rakete jedoch misslang. Nach Angaben des Unternehmens stürzte die vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartete Rakete vom Typ Falcon 9 unmittelbar neben der für die Landung vorgesehenen Plattform ins Meer. Zuvor war das Landemanöver bereits 49 Mal geglückt. Mit der Wiederverwendung der Trägerraketen sollen Raumfahrtmissionen deutlich kostengünstiger werden.
Archäologen entdecken eine Neandertaler-Familiengruft.
In der Shanidar-Höhle im kurdischen Teil des Iraks hatten Archäologen 1960 die Überreste von mehreren Neandertalern entdeckt. Während einige dieser Menschen vor mehr als 45.000 Jahren offenbar bei einem Felssturz gestorben waren, wurden drei der Toten regelrecht bestattet. Seit 2014 finden in der Höhle wieder Ausgrabungen statt. Archäologen aus Cambridge schreiben im Fachblatt Antiquity, dass sie auf ein weiteres Grab eines Neandertalers in dieser Höhle gestoßen sind. Das Besondere an diesem Fund ist die Art der Bestattung. Demnach wurde dieser Mensch ebenfalls mit zahlreichen Blumen beigesetzt, das ergaben Pollenanalysen. Demzufolge hat es bei diesem Neandertaler offenbar auch eine Tradition der Bestattung und eines Abschiednehmens von dem Toten gegeben.
Hurricane Harvey wütete am schlimmsten.
Das geht aus einer Analyse von drei Forschungszentren hervor, die die Schäden der Wirbelstürme des vergangenen Jahrzehnts in Nordamerika untersucht haben. Demnach verursachte Hurricane Harvey, der 2017 vor allem in Texas und Louisiana für Zerstörungen sorgte, Schäden in Höhe von 152 Milliarden US-Dollar.
Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus ist in China weiter gestiegen.
Laut Gesundheitskommission in Peking liegt die Zahl der Infizierten in China nun bei über 72.000. Zudem sind 98 Menschen an den Folgen der Covid-19 genannten Lungenkrankheit gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 1.800 Menschen.
Sternzeit, 18. Februar. Pluto wird 90. Vor 90 Jahren entdeckte Clyde Tombaugh, Beobachtungsassistent der Sternwarte in Flagstaff, Arizona, den damals 9. Planeten Pluto. Allerdings gab es keinen Jubelmoment in kalter Nacht am Teleskop. Dieser historische Fund gelang in einem Laborraum der Sternwarte. Mit einem Messgerät verglich Tombaugh zwei Fotoplatten, die dieselbe Himmelsgegend zeigten, aber mit einigen Nächten Abstand aufgenommen worden waren. Das Muster der Sterne blieb gleich, aber Planeten und Asteroiden waren etwas gewandert und sprangen beim Vergleich beider Aufnahmen hin und her. Asteroiden sind der Erde viel näher und bewegen sich daher am Himmel viel schneller als ein ferner Planet. Aufgrund des nur geringen Versatzes war Clyde Tombaugh sofort klar, dass die lange Suche endlich zum Erfolg geführt hatte. Das Observatorium in Flagstaff hatte der aus Boston stammende Industrielle Percival Lowell errichtet, der von der Idee eines weiteren Planeten jenseits des Neptun geradezu besessen war. Die Nachricht der geglückten Entdeckung wurde daher erst 3,5 Wochen später veröffentlicht, am 13. März 1930. An jenem Tag wäre Percival Lowell, der bereits 14 Jahre zuvor verstorben war, 75 Jahre alt geworden. Auch den Namen des Planeten wählte man mit Bedacht. Pluto mit P und L am Anfang. den Initialen Lowells. Später stellte sich heraus, dass man Pluto bereits 15 Jahre zuvor auf Fotografien festgehalten, damals allerdings im Sterngewirr übersehen hatte. Diese Entdeckung hätte Percival Lowell noch erlebt.
Osram vor der Übernahme. Über die letzte Hauptversammlung als unabhängiger Konzern berichtet Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell heute mit Uli Blumenthal.